Aber ganz wichtig, dass dieser Pflaumenkuchen halt auch klatschnass sein muss. Ne? Also so schön durchgesuppt.
Und so ist es schon seit Jahrtausenden. Und so ist es auch in der Haager Landkriegsordnung festgelegt.
Und deshalb sage ich, regional verbunden muss es sein.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein Stiftung Gotha. Folge 31. Von Dörfern, Fahnen und historisch informiertem Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge Nummer 31. Heute feiern wir, beziehungsweise es geht um Feiern, feste Feiern von Festen, Fahnen und Feinschmeckern. Das ist eine neue Ausgabe von Stadt, Land, Schloss. Vielleicht habt ihr es schon gehört, das ist ein Format der Wunderkammer, wir erklären es auch gleich. Aber erstmal möchte ich gerne meine Gäste heute begrüßen. Das sind einmal Valentin Schmehl, hallo Valentin.
Hallo.
Und Konstanze Böhme.
Hallo.
Ihr seid Kulturvermittler und auch Künstler. Vielleicht könntet ihr noch ein bisschen vorstellen, was ihr sonst so macht. Was sind denn genau Kulturvermittler? Was macht ihr?
Wir beschäftigen uns mit Kulturgeschichte und es geht für uns vor allem darum, dass es was Lebendiges ist, dass es was ist, was im Leben der Menschen stattfindet. Wir arbeiten in verschiedenen Kontexten, aber wir haben auch eine Organisation, mit der wir sehr viel arbeiten. Die ist in Weimar, das ist die OMA, die Other Music Academy. Und da geht es auch sehr viel darum, Traditionen und Wissen, was man zu einem bestimmten Punkt abgelegt hat in der Gesellschaft, das auch wieder zu entdecken als was, was für uns heute relevant sein kann.
Also wenn man es jetzt zusammenfasst, seid ihr auf poetische, künstlerische Weise aktiv, ihr analysiert Kultur, vermittelt sie und bewegt euch in verschiedenen Regionen, Ländern, um dies zu tun.
Genau, und es geht immer um Gemeinschaft. Also es geht darum, Anlässe zu stiften, dass Menschen zusammenkommen und kreativ werden, aktiv werden, sich austauschen, wichtige Fragen stellen.
Ich glaube, wir sind gar nicht so sehr Kulturvermittler, sondern Ermittler. Also wir sind unterwegs und ermitteln.
Ja.
Im Auftrag.
Da bin ich gespannt, was ihr im Auftrag ermittelt habt. Und vielleicht sollten wir jetzt auch noch die Dritte im Bunde reinholen. Ins Studio zugeschaltet ist Solveig. Sie ist Projektleiterin der Wunderkammer. Hallo Solveig.
Hallo.
Vielleicht könntest du uns gerade erst mal mit ins Thema nehmen. Was ist eigentlich Stadt, Land, Schloss und was wollen wir damit?
Ja, Stadt, Land, Schloss ist ein Projekt der Wunderkammer Friedenstein und das Wunderkammer Friedenstein Förderprojekt, gefördert durch das BKM, ist ein Projekt, um Friedenstein in die Region, in die Stadt erstmal und in die Region zu tragen. Also das Schloss und die zugehörigen Häuser, das Herzogliche Museum, das Perthes und so weiter, und zu zeigen, hey, guckt mal, Türen sind offen, kommt gern rein. Und mit dem Stadt-Land-Schloss-Projekt haben wir noch einen zweiten Schritt gewagt und sind mit dem Schloss in die Region gegangen, mit einem Kulturbauwagen und waren da also mobil unterwegs.
Weil wir es letztes Jahr auch schon mal gemacht haben.
Richtig,
ne?
Genau.
Seid ihr mit der mobilen Wunderkammer ins Land rausgefahren.
Es ist total schön, dass wir dieses universale Universum haben mit den vielen, vielen unterschiedlichen Sammlungen aller Art. Und das will und soll gesehen werden. Das ist ein Erbe, was uns allen ja übertragen wurde, was uns allen gehört. Und den Herzog gibt es nicht mehr. Und die jetzt hier arbeiten, sind einfach daran interessiert und sehr erfreut, wenn die Gemeinschaft sieht und erlebt, was es an Schätzen im Friedenstein gibt.
Aber es war jetzt nicht so, dass ihr das nur rausgetragen habt, sondern ihr habt auch von der Region viel zurückbekommen.
Genau, es gibt dieses kulturelle Erbe auch genauso mit einer langen Tradition in den Gemeinden, im Landkreis. All das haben wir im letzten Jahr erfahren, nur weil wir rausgegangen sind. Das hat über 600 Menschen in den unterschiedlichen Dörfern zusammengeführt bei den einzelnen Aktionen, zu denen dann Valentin und Conny noch viel mehr sagen können. Aber das war unsere Intention. Wir gehen raus, wir haben hier viel mitzubringen, wir nehmen das einfach mit in den Landkreis und so öffnen wir sozusagen die Türen in beide Richtungen. Und da das so gut funktioniert hat, war einfach am Ende des letzten Jahres, nachdem wir die Tour beendet hatten, in einem Nachbereitungstreffen, als alle Gemeinden nochmal hier in die Wunderkammer eingeladen waren, da saßen nochmal Bürgermeisterinnen, Kulturbeteiligte, Kulturakteurinnen Gemeindemitarbeitende in der Wunderkammer, haben gesagt, wir wollen weitermachen, na klar. Also was denkt ihr denn? So, und das war für uns das absolute Motiv, sagen, ja, Stadtlandschloss geht weiter. Also ja, wir hatten sehr gute positive Resonanz, tolles Feedback. Und wir haben jetzt Barocktanzgruppen bei uns in der Wunderkammer, die also das zum Anlass genommen haben, wir machen jetzt auch mal was bei euch, wenn ihr bei uns wart. Und
kommt später also, alles noch. Wir haben Herrn gut. Seber live in der, nicht live, aber im Beitrag super. In der Sendung auch. Genau.
Ja. Hervorragend, na, wunderbar. Dann manchmal an der Stelle ein Punkt.
So. Ja, ich meine, wir können ja auch reinhören mal gerade in etwas, was letztes Jahr entstanden ist, denn da sind wunderschöne Hörspiele im Gespräch mit einmal Mitarbeitern bei uns an der Stiftung, aber auch auf dem Land entstanden. Und wir hätten hier zum Beispiel Dürer und die Hausmaus.
Dürer und die Hausmaus. Vieles von den Dingen, die über meinen Tisch gehen, kann man gar nicht lesen. Also kann man schon, nur ich kann es nicht. Wenn es halt Handschriften sind oder Sprachen, die ich nicht kenne. Und eigentlich ist es auch nicht meine Aufgabe. Ich bin ja für das Material zuständig und nicht für den Inhalt. Das ist gar nicht so leicht zu differenzieren. Es ist auch schwierig, den Leuten zu erklären, dass ich oft gar nicht weiß, was ich so vor mir habe, weil ich es häufig auch nicht wissen will. Gerade so Sachen wie Versicherungswerte. Die können durchaus in die Millionen gehen. Das Schöne an meinem Job ist, dass ich eine Butterverpackung aus den 60ern mit der gleichen Sorgfalt bearbeiten muss wie einen Druck von Dürer. Weil, wenn ich mit Ehrfurcht oder gar krasser Angst an das Objekt rangehe, ist die Wahrscheinlichkeit, mit zittriger Hand Fehler zu machen, größer. Und am Ende ist sowas wie Dürer von der Papierseite her viel einfacher. Damals war das Papier besser. Und gerade Dürer hat echt auf Qualität geachtet. Papier ist unheimlich vielfältig und ebenso ziemlich überall. Das war die Krux, als man herausgefunden hat, wie man drucken kann. Im Grunde genommen die krasseste Revolution der letzten 1000 Jahre. Dass man sagen konnte, wir können Texte verbreiten, wir können Leute informieren. Von nun an wurde so viel Papier gebraucht, dass man neue Techniken erfinden musste. Statt nur aus Lumpen Papier zu fertigen, hat man Holz dafür entdeckt. Und ab dem Moment ging es rapide bergab mit der Papierqualität. Also ich sag mal so, wenn jemand mir ein Dokument gibt und sagt, das ist frühes 18. Jahrhundert, dann sage ich, kein Problem. Denn je jünger es ist, desto komplizierter wird es für mich als Restauratorin. Da sind dann Füllstoffe dabei, Druckfarben, die kein Licht mehr abkönnen, weil alles auf Masse gemacht ist. Gerade erst für das Stadtjubiläum habe ich eine Verpackung von Pflastern auf dem Tisch. Das war zum Wegwerfen gemacht und ich musste mich jetzt hinstellen und die Pflasterverpackung verteidigen und sagen, ja, wir können das Original ausstellen, aber zwischendurch müssen wir eine Kopie zeigen. Es ist quasi kontraintuitiv. Ich beschütze hier Dinge, die in jedem Haushalt vorhanden sind. So wie unser zoologischer Präparator sagt, die Präparate, die wir am wenigsten haben, sind von den Tieren, die am häufigsten vorkommen. Niemand präpariert eine Hausmaus.
Niemand präpariert eine Hausmaus. Ihr habt es nicht nur mit Hausmäusen zu tun gehabt. Vielleicht könnt ihr auch noch mal eure Erlebnisse vom letzten Jahr so ganz kurz zusammenfassen.
Also das ist ein sehr schöner Abschlusssatz gewesen. Niemand präpariert eine Hausmaus. Der Grund, warum wir aufs Land gegangen sind, ist vielleicht, dass das ein bisschen unter präsentiert ist, welche Kultur und welche Schätze, welches Erbe dort liegt und bewahrt wird und sehr lebendig bewahrt wird. Und vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf den Friedenstein bekommen sollte. Und das hat es letztes Jahr bekommen und dieses Jahr geht es weiter.
Ja, und es geht da auch wirklich um Menschen. Also Menschen, die sich in Vereinen organisieren. Es geht um Ortschronistinnen, um die ganzen vielen kleinen Dorfmuseen. Das ist unglaublich viel Ehrenamt, was da passiert. Und da geht es um Kulturgeschichte, die sonst verschwinden würde, die sonst nicht mehr verfügbar wäre. Und das ist ja oft auch ein Thema, an wen wird es weitergegeben? Wo ist die Generation, die sich das auch anhört, die das auch weiterträgt und weiterlebt? Und diese Geschichten, die wir zusammengetragen haben, die setzen so ganz lebendige Schlaglichter auf auch oft sehr überraschende Aspekte.
Mhm. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Wir stellen den Link auch in die Shownotes. Also wenn ihr da auch reinhören möchtet, also große Empfehlung. Es ist einfach auch sehr fast meditativ. Also es ist sehr berührend. Ja, vielleicht gehen wir dann gleich auf dieses Jahr. Unser diesjähriges Motto lautet Feste feiern von Festen, Fahnen und Feinschmeckern. Was schmeckt man da so?
Historisch informiertes Essen. Das ist
mein Highlight, was auch immer es ist.
Ja, das finden wir hier heraus. Also das Ganze ist ja auch eine Art Versuchsanordnung in einem neu entstandenen Netzwerk. Also letztes Jahr hat sich ja wirklich auch viel darum gedreht, dass wir uns alle erstmal kennenlernen. Mhm. Und dass wir Vertrauen zueinander finden und dass wir das Gefühl haben, okay, wir entwickeln gemeinsam, worum es hier eigentlich geht mit Stadt, Land, Schloss. Was sind diese Beziehungen zwischen den Dörfern und dem Schloss? Und diese Beziehungen sind jetzt da und die können fruchten und die können weiterarbeiten. Und eine Sache, die uns immer wieder begegnet ist, ist einerseits das Thema Feste und Feiern. Einerseits natürlich, weil da geht es ja um Gemeinschaft und in Dörfern also geht es sehr viel um Gemeinschaft und gleichzeitig ja auf dem Schloss auch. Also da kann man ja sehr schnell an große Festmale und Vermählungen, Beerdigungen, Jubiläen, Ritterspiele, da noch und nöcher gibt es das in der Schlossgeschichte. Und gleichzeitig haben wir auf den Dorfmuseen auch eigentlich immer gibt es diese alten Fahnen. Das sind im 19. Jahrhundert wurden sehr viele diese sehr aufwendig gestalteten, sehr schönen Vereinsfahnen hergestellt. Das war auch so eine Zeit, also so ein bisschen auch deutschtümelnd. Mhm. Die gibt es natürlich auch auf dem Schloss. Und das sind solche Beziehungen, die wir dieses Mal zentral stellen, weil was noch ein weiterer Punkt ist, ist, dass viele der Orte, an denen gefeiert werden konnte, das heißt Tanzsäle, Gaststätten, die sind mit der Wende verschwunden. Mhm. Es gibt natürlich noch welche, aber viele gibt es nicht mehr und darüber wurde auch sehr viel gesprochen. Ja. Und das möchten wir da auch thematisieren. Vielleicht noch so ein Aspekt, den haben wir letztes Jahr nicht so richtig geschafft, das reinzukriegen. Das ist natürlich immer alles auch zu viel, was ja toll ist. Also weil es so reich ist, sobald man reinzoomt, ist da so viel Leben. Und das sind halt die Kirmses, also die Kirchweihfeste.
Kerbebosch, also so heißt es in Hessen.
Ja. Das sind Vereine und das sind vor allem sehr junge Leute. Also wenn man so von Generationswechsel und so spricht, das funktioniert in dem Kontext super gut. Die organisieren das total selbstständig, da steckt ja auch viel Geld und viel Logistik und so drin, so dass der Ruf bis nach Erfurt geht, dass die jungen Leute aus Erfurt dann auch in den Gotha Landkreis kommen und dann das ist ja richtig strukturiert, so der Sommerkalender, wie man dann auf den Dörfern feiert. Und das nehmen wir dieses Jahr unter die Lupe und das ist natürlich auch ein guter Anlass, zusammenzukommen.
Mhm. Ja, dann Zollweg, gibt es von deiner Seite vielleicht noch etwas Allgemeines über den theoretischen Überbau sozusagen? Du hast den langweiligen Part heute leider.
Ja, nee, ich höre ja total gern zu, weil ich verfolge, was sozusagen aus dieser kleinen Idee geworden ist, was Conny und Valentin da draus gemacht haben. Nee, aber was ja jetzt schon rauskam, war, es bleibt auch immer etwas. Also im letzten Jahr sind diese wunderbaren Hörstücke entstanden, die bleiben, die einfach auch weiterhin diese Idee verbreiten, wirklich in Form wunderbarer Geschichten. Und dass in diesem Jahr eben diese Fahnen und Wimpel entstehen, also da auch etwas, was bleibt, die wir auch ausstellen werden. Und ja, mal schauen, was es im nächsten Jahr wird. Aber das ist so ein toller Effekt. Da gehen sozusagen die Ideen, die Energie, die Kreativität derer aller, die mitgemacht haben, rein. Und das freut mich total, dass da jetzt auch dieses Jahr die Idee von euch kam. Nee, es bleibt wieder was. Und daran arbeiten wir gemeinsam.
Ja, schön. Dann besprechen wir jetzt weiter, woran gearbeitet wird und entlassen dich wieder in deinen Alltag.
Vielen Dank. Schön, dass ihr da dran bleibt. Ciao.
Bis bald.
Ciao, Sorel.
Und wir wenden uns jetzt einem zu, der letztes Jahr schon dabei war, mittlerweile in der Wunderkammer tanzt und Claudia hat sich mit ihm unterhalten.
Bedarfsstellung, Herr Schatz.
Einmal kurz rein, genau. Paar 1, Paar 1, Paar 2, Paar 1, Paar 1.
Ja, liebe Susanne, heute heißt es Vive la Danse, es lebe der Tanz in unserer Wunderkammer am Hauptmarkt. Hier ist gerade Aufstellung der Paare. Tänzerinnen und Tänzer stehen sich in zwei Reihen gegenüber. So wie früher in Versailles und auch so wie früher auf dem Friedenstein. Aber wer wann welchen Schritt macht und wohin, das ist eine Kunst für sich.
Kreuzen aus, die Dame hat Vorfahrt, nach rechts, der Herr nach links und weiter geht's.
Gisela Schopf-Pfauch beherrscht die barocke Fachsprache perfekt. Sie hat die Tanzgruppe ja schließlich auch vor 7 Jahren ins Leben gerufen und an den Verein Kulturpflege Gräfenhain-Naundorf angedockt. Jürgen Seber ist dessen Vorsitzender. Und während die anderen ihre Dos à Dos, ihre Pas de Bourrée und Pas de Gavotte tanzen, ordnet er mir das Geschehen erst einmal ein.
Also wir haben begonnen mit Es barockt am 17. März hier in der Wunderkammer. Und dass wir hier diese Veranstaltungsreihe einordnen konnten, gemeinsam mit der Friedenstein-Stiftung, ist auch zurückzuführen auf das Projekt, in dem wir im Vorjahr eingebunden waren, Stadt, Land, Schloss. Und so hat sich dann diese Zusammenarbeit ergeben, dass wir mit der Friedenstein-Stiftung hier in die Wunderkammer gekommen sind, um einmal monatlich, immer an einem Dienstag 17 Uhr, ihr Barocktanztraining offen durchzuführen für Interessenten, die einerseits Vorführtänze bekommen, die aber dann auch mitgemacht werden in Erläuterung unserer Leiterin dieser Gruppe, Gisela Schopf-Pfauch. Was wesentlich ist beim Training, man soll natürlich auch sehr exakt sehen, welche Schritte macht man. Also die verschiedenen Schrittarten bei den verschiedenen Barocktänzen und die gesamte körperliche Haltung, die ist wichtig rüberzubringen im Training.
Und deswegen findet das Training in der Wunderkammer Friedenstein auch in Alltagskleidung statt. Jeder kann kommen in Jeans und T-Shirt und sich mit den Tänzen vertraut machen. Und wer so richtig Feuer gefangen hat, der kann sich natürlich auch die entsprechende historische Kleidung schneidern lassen. Aber Achtung, noch ein Begriff aus der Fachsprache, so ein barockes Tanzkleid ist kein Kostüm, sondern eine Gewandung. Und die zu tragen, das fühlt sich ganz besonders an. Gisela Stopfauch.
Das ist was Besonderes, wie als kleines Mädchen, wenn man ein Prinzessinkleid anhat. Wenn man erwachsen ist und darf das auch mal tragen. Wenn das eine Schneidermeisterin gemacht hat, die sich damit auskennt, das ist ganz wichtig. Die historische Kleidung näht. Das ist wichtig, dass man nicht einfache Stoffe nimmt oder einfache Spitze. Da muss man schon ein bisschen schauen. Und es macht was mit einem wirklich. Man hat das Kleid an, man hat auch so einen Stecker. Das ist also das Korsett drunter. Ne? Und ja, man fühlt sich wie am Hofe.
Und dann diese besonderen Kompositionen. Man ist ja mit dieser Gewandung, mit diesen Kompositionen, mit dieser Musik und diesen Tänzen in eine ganz andere Epoche entrückt und das macht schon etwas. Das macht etwas mit den Tänzerinnen und Tänzern und das macht natürlich auch Eindruck bei den Zuschauern. Das darf man nicht vergessen. Die Gäste zu solchen Veranstaltungen, die sind manchmal hin und weg.
Ja.
Und das macht einen froh, wenn man so etwas anbieten kann, das macht einen wirklich froh.
Mit ganz viel Enthusiasmus arbeiten Jürgen Seber und Gisela Stopp-Pfauch im Verein Kulturpflege Gräfenhain-Naundorf. Einige Mitglieder betreiben Ahnenforschung, andere tanzen. Ein weiterer Freundeskreis widmet sich der Gräfenhainer Kirchenorgel, die der Gotha-Orgelbauer Johann Christoph Thielemann vor genau 295 Jahren fertiggestellt hat. Und im Nachbarort Naundorf betreibt der Verein das Museum in der alten Schule. Hier trainiert auch die Barocktanzgruppe, wenn sie nicht gerade in der Wunderkammer zu Gast ist. Aber Frau Stopp-Pfauchs Lieblingsauftrittsort ist noch ein anderer.
Aber besonders schön ist es, in der Kirche zu tanzen, weil da so ich weiß nicht, dann kommen so Gefühle von früher nach oben. Die Kirche kennt man. Es ist wunderschön, da zu tanzen. Es ist eine Atmosphäre, eine Akustik, toll. Wunderschön. Und die Menschen, begeistert gucken sie da.
Ja, die Kirche zählt ja nach dem Orgelführer. Das sind nicht meine Worte, aber ich verwende sie gern. Die Kirche ist eine der schönsten Dorfkirchen Thüringens. Mhm. Ist ja von 1986 bis 1991 durch den Gräfenhainer Maler Gerd Weber restauriert worden. Und seit 1991 strahlt sie wieder in ihrem historischen Glanz. Und dann eben die alte Orgel dazu, die dann von 93 bis 96 restauriert wurde, über 90% original erhalten. Und das zieht die Organisten aus aller Welt her. Das ist wesentlich. Und dafür was zu tun, dieses Kulturgut zu erhalten, das ist doch Arbeit wert.
Mit Ausstellungen, Tänzen und regelmäßigen Orgelkonzerten ist der Kulturpflegeverein Gräfenhain-Nauendorf tief in der Region verankert. Und seine Mitglieder stellen richtig viel auf die Beine.
Alles ehrenamtlich. Da gibt es kein Geld. Ehrenamtlich 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Sonst kriegen sie es nicht hin. Sonst kriegen sie es nicht hin. Ja. So ist das.
Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, in der 3. Woche jedes Monats, immer am Dienstag um 17 Uhr, ist offenes Tanztraining in Gotha, in der Wunderkammer. In Gräfenhain und Nauendorf, nur wenige Kilometer südlich, hat mit Musik, Konzerten und Kabarett der Gräfenhainer Musiksommer begonnen. Und am 22. August findet im Museum Alte Schule der diesjährige Stadtland-Schloss-Workshop statt, mit Fahnen und historisch informiertem Essen. Genuss und Kultur, dank Jürgen Seber, Gisela Stockpfauch und vielen anderen Engagierten.
Dann gibt man den Leuten etwas mit. Ja? Ich will nicht nur, dass die Leute da kommen, sie sollen etwas mitnehmen. Und deshalb sage ich, regional verbunden muss es sein.
Heute geht's ums Feiern. Wann habt ihr zum letzten Mal gefeiert und wie?
Oh. Ja.
Wann hast du gefeiert?
Ja, Valentin? Vor 2 Tagen. Und zwar hier in Berlin, da sagt man geht zur Kirche. Ich war im Berghain.
Ah, da wollte ich immer mal rein, habe immer nur davor gestanden, geguckt, wie die Leute rauskamen.
Wurdest reingelassen.
Ja.
Wann habe ich denn das letzte Mal gefeiert? Es ist auch nicht so lange her. Aber so richtig, also ich habe jetzt mal wieder dran gedacht, ich würde gerne mal wieder richtig feiern. Aber das wird dann jetzt wahrscheinlich im Juni.
Dann gehen wir mal vom aktuellen Feiern ins historische Feiern. Würdet ihr sagen, man feiert heute anders als damals? Also klar, aber wie?
Also wir sind ja sehr viel in den Archiven gewesen. Was jetzt zum Beispiel aus dem 15., 16. Jahrhundert aufkommt, sind diese Ritterspiele, wo sich sehr viel kostümiert wurde. Also wir haben heute auch in allen Dörfern gibt's sehr wichtige und starke Faschingsvereine. Schützenfest, Turnverein, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts ganz groß. Das Trachtenfest in Reinhardsbrunn, das war ein Riesen-Event damals. So Mummenschanz war eine ganz wichtige Sache, gerade so im 17. Jahrhundert.
Was ist das?
Der Mummenschanz, da wird sich auch wieder verkleidet und mit Masken. Da gibt es den Türkenmummen zum Beispiel. Auf unseren Postern wird man das wiederfinden. Wangenheim, eines der Dörfer, mit denen wir viel arbeiten, den Leuten dort, die feiern dieses Jahr 1150 Jahre Jubiläum. Die machen eine, nicht Prozession, wie nennen sie das, einen Umzug?
Aufmarsch, Umzug.
Ja.
Genau.
Und das ist auch was wir historisch sehr viel finden. Also das auch im 19., aber auch im 18. Jahrhundert sehr viel so die Lust daran, daher ja auch die Wimpel, die Fahnen, die Girlanden, da gab es ganz viel Festons, so Blumengirlanden. Mhm. Also es geht darum, wie repräsentiert man jetzt diese Gesellschaft? Wer gehört dazu, zu dieser Gemeinschaft? Was sind die Symbole?
Mhm.
Und das möchten wir eben kreativ angehen, eher auch von der poetischen Seite, also weil heute ja gesellschaftlich sehr viel diskutiert wird, wer gehört dazu und wer nicht. Wie funktioniert Ausschluss? Das wollen wir eben auch anhand dieser Fahnen gemeinsam herausfinden.
Ich hatte irgendwie sowas Gemeinschaftliches jetzt bei diesen Festen so im Kopf, aber das ist eigentlich auch was Ausschließendes hat. Also das hast du ja gerade eigentlich gesagt, so, ne?
Genau, das hat auch immer was mit Klasse zu tun.
Mhm.
Also wer bedient und wer sitzt an der Tafel.
Ja gut, bei den barocken Tänzen, ja klar, da haben die Adligen getanzt und die anderen haben serviert.
wenn sie es durften überhaupt.
Ja, aber es geht auch ein bisschen, also vielleicht im Heute, um Inklusion. Ne? Also im Idealfall, und das ist auch letztes Jahr schon aufgefallen, also war ich sehr beeindruckt, dass teilweise Ortschaften, die nicht weit voneinander weg liegen, sich quasi im Grunde um das Gleiche kümmern, dass die aber also nicht miteinander zu tun haben. Ne? Und dass dann quasi aus dem Gothaer Süden man auf einmal in den Gothaer Norden geht, das erste Mal. Und das schafft eine Inklusion. Also wir hoffen zum Beispiel auch sehr in Wangenheim beim großen Umzug, dass dann aus den anderen Gemeinden die Leute mit dazukommen und eben mitlaufen.
Oder auf Friedrichswerth. Da steht ja dieses Riesenschloss, also das ist so ein Lustschloss, das verwaist ist derzeit. Das hat auch eine total interessante Geschichte. Also in der DDR wurde das Jugendwerkhof, was auch eine sehr schwierige Geschichte ist, an dem sehr viele Biografien dranhängen, die nicht erzählt sind oder die nicht so gesehen werden. Und dieses Schloss steht da, also das bestimmt den Ort. Also es ist wirklich riesig und es sitzt da mittendrin und es hat auch so einen Wall drumherum und dann so einen riesen Park und so.
Mit so DDR-Tapeten zum Teil auch mit von dem Jugendwerk.
Genau. Das heißt, genau, Archiv war da auch eine Zeit lang drin und so. Und gleichzeitig ist es ja nicht zugänglich.
Ja.
Also die Leute leben mit diesem großen Gebäude, aber können da nicht rein.
Ja.
Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, Anlässe wie jetzt eben mit Stadt und Schloss zu schaffen, wo das nochmal geöffnet wird.
Ja, schön. Zur Recherche vielleicht nochmal. So ein bisschen habt ihr euch unsere Sammlung auch näher angeguckt und seid auch auf eine Geschichte gestoßen, die sehr wichtig ist für die Stadt. Da geht es um die Verteidigung im Zweiten Weltkrieg. Da spricht jetzt das Objekt selbst.
Verteidigung? Naja, wie man es nimmt. Aber wichtig für die Stadt, das war ich bei aller Bescheidenheit ganz zweifelsohne. Ja, auf den ersten Blick sehe ich aus wie ein hastig zerrissenes Bettlaken. Ja, und unter uns gesagt, das war ich ursprünglich auch. Auf den ersten Blick könnte man mich für einen schmucklosen Stofffetzen halten, für ein überdimensioniertes Putztuch gar. Durch einen glücklichen Umstand aber entspricht meine Gestalt einer nonverbal verständlichen und international verlässlichen Konvention, die nicht nur mich selbst, sondern auch alle um mich herum vor Tod und Verderben bewahrt. Wer nämlich im entscheidenden Moment ein weißes Tuch, und sei es auch noch so schäbig, zur Schau trägt, der signalisiert seinen unbedingten Friedenswillen und beendet, wenn auch einseitig, jede Kampfhandlung. Und so ist es schon seit Jahrtausenden. Und so ist es auch in der Haager Landkriegsordnung festgelegt. Und so geschah es auch am 4. April 1945 zu Gotha. Da hingen nämlich etliche weiße Fahnen aus den Fenstern des Friedenstein, weithin sichtbar, auch nach Norden und Süden, denn von dort näherten sich amerikanische Truppen und schossen Richtung Stadt. Josef Ritter von Gadolla war nicht nur ein österreichischer Offizier der Wehrmacht, sondern auch Kampfkommandant des sogenannten Festen Platzes Gotha. Doch er hatte weder Soldaten noch Waffen, um die Stadt wie von den fanatischen Machthabern gefordert, bis zum letzten Mann zu verteidigen. Da fällte er eine folgenschwere Entscheidung. Er verließ seine Kommandozentrale im Ostturm des Friedensteins und lief hinüber zu den letzten versprengten Posten des Volkssturms.
Geht's nach Haus, Jungs. Hier wird nichts mehr verteidigt. Der Army ist da und der Krieg ist zu Ende.
Kaum sahen die Amerikaner mich und diverse andere Bettlaken aus den Fenstern von Schloss und Rathaus hängen, stoppten sie den Beschuss der Stadt. Und um ihnen zu versichern, dass das mit den weißen Fahnen und der Kapitulation seine Richtigkeit hatte, wollte der Kampfkommandant, Gadolla, der nun keiner mehr war, den anrückenden Truppen entgegenfahren. Er ließ eine weiße Flagge auf die Kühlerhaube seines Autos montieren, band sich eine ebenfalls weiße Armbinde um und machte sich auf den Weg. Ein erstes Mal wird er etwas nördlich vom Hauptmarkt von SS-Leuten aufgehalten und zurück in seine Kommandozentrale auf den Friedenstein geschickt. Ein zweites Mal, am Abend des 4. April 1945, fällt er einem motorisierten Flak-Bataillon in die Hände und wird des Verrats bezichtigt.
Okay, Verrat, hört's doch auf!
Doch alles leugnen und diskutieren, alle Verweise auf operative Zweckmäßigkeit oder den gesunden Menschenverstand halfen nicht. Gadolla wird nach Weimar gebracht, vor ein Standgericht gestellt, zum Tode verurteilt und im Morgengrauen des nächsten Tages hingerichtet.
Ich habe dieses alles als Idealist getan, um die Stadt nicht ganz dem Verfall und Tod zu übergeben. Und ich kann nur sagen, dass ich als alter Soldat diese meine Handlungsweise voll verantworten kann. Damit Gotha leben kann, muss ich sterben.
So klingen echte Helden. Und wir weißen Fahnen, wir sind stolz darauf, einen nicht unerheblichen Beitrag zur Bewahrung der schönen Stadt Gotha geleistet zu haben. So nimmt die Geschichte ein trauriges Ende für Gadolla, ein glückliches Ende für die Stadt. Und sie beschert mir, einem alten, unscheinbaren Stofffetzen, ein ehrenvolles Weiterleben.
Wir hatten jetzt eine historische Fahne, die gesprochen hat. Vielleicht gehen wir noch mal auf die, die jetzt bei euch entstehen oder so allgemein, was ihr genauer vorhabt. Ihr habt ja schon so ein bisschen erzählt. Wimpel, was wimpelt da so? Wie macht ihr das?
Also es wird immer, beim Feiern muss immer geschmückt werden, ne? Und bei Festen muss geschmückt werden. Was rauskommt, ich bin gespannt. Im Idealfall eine Vielfalt, was Buntes, eine Lebendigkeit, Wimpel bewegen sich wunderbar im Wind, mhm. und machen es irgendwie heimelig. Und bei den Fahnen bin ich sehr gespannt, denn da wird ja tatsächlich Geschichte reingewebt, oder reingestickt oder reingeplottet, gemalt,
gesiebdruckt.
Gesiebdruckt, gelavendeldruckt. Und Und dann freue ich mich einfach auf die Art der Präsentation an den verschiedensten Orten.
Da arbeiten wir mit zwei KünstlerInnen zusammen. Mhm. Einer lebt in Dessau, kommt aus Kolumbien, Leo Mesa, der macht auch unsere Grafik. Ah, also der hat diese ganz tollen, diese wunderschönen, genau. Das sind ja, letztes Jahr war das für jedes einzelne Dorf, hat er sich wirklich die Mühe gemacht, immer ein prägnantes Gebäude zu illustrieren. Mhm. Er ist mit dabei in der Gestaltung dann vor Ort mit den Leuten und Franziska Schnaus, die vor Ort ist, die viel mit Art der Stadt macht in Gotha. Theater, Bühnenbild. Sie kann auch sehr viel, also Textilkunst machen. Und es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in den die Leute selbst dann kreativ werden können. Und wo wir uns nicht unbedingt einigen müssen auf die eine Geschichte, die erzählt wird. Also das ist ja oft bei Fahnen, gerade wenn man so an nationalstaatliche Fahnen denkt, die wird ja dann auch gesetzlich festgelegt und so. Ja. Wie genau ist sie? Wie ist die Quadrierung? Wie ist sie aufgeteilt und so? Wir haben jetzt auch sehr viel in der Recherche schon an Heraldik gearbeitet und Fahnenkunde und werden das auch reintragen, weil das total interessant ist. Blasonieren, wie man richtig blasoniert, also fachgerecht ein Wappen beschreibt.
Aha.
Zum Beispiel.
Ach so, kannst du mal eins fachgerecht beschreiben?
Oh, jetzt der Test. Ja, das machen wir dann in dem Workshop, also ganz auswendig kann ich das also nicht.
Ja.
Es geht darum, dieses Wissen zu teilen und gleichzeitig aber auch eine Vielstimmigkeit herzustellen. Also die Wimpel zum Beispiel sind ja wie die kleinen Schwestern der Fahnen.
Ich glaube, dass auch das Wimpelherstellen den Druck wegnimmt, ne? Weil also so eine Fahne hat schon was, ne? Ich habe so gerade eine Innungsfahne vor Augen, das sorgt für Respekt bei mir in der Herstellung, ne? Und da ist, wenn du erstmal Wimpel machst, ne, so und ein bisschen einfach, dann kannst du dich so langsam rantasten und nimmt dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen so den Ernst.
Wir werden auch mit Stoffblumen arbeiten. Das war auch ein großes Ding, gerade so Anfang des 19. Jahrhunderts, so Seidenblumen und Festons und Girlanden. Da muss ich auch dran denken, also ein Objekt, was wir sehr gerne mögen, das jetzt so halb jugendfrei ist, von Emil August, der queere Herzog sozusagen war und sehr flamboyant. Und der hat ja ein Teeservice, das ist im Schloss,
die
Tasse mit diesen Phallussen drauf. Und die fliegen ja zwischen diesen ganzen Girlanden.
Mhm.
Und das war eben auch sehr wichtig in der Ästhetik des frühen 19. Jahrhunderts, aber dann auch später bei diesem Reinhardsbrunner Trachtenfest zum Beispiel kommen diese Girlanden auch vor und uns schwebt es so vor, dass wir das auch mit den Leuten dort vor Ort machen. Aber was dann am Ende entsteht, das entscheiden wir ja gemeinsam. Das liegt in den Händen der Menschen, die dann noch zu den Workshops kommen.
Okay, das heißt, man muss sie sich genau angucken, ob sich neben der Girlande was versteckt. Ja, und was macht ihr sonst noch? Ihr habt eben schon über dieses Essen gesprochen. Erklärt es doch nochmal, dieses aufgeklärte, historisch aufgeklärte Essen.
Informiert,
ach so, es ist ein...
Also Essen verbindet ganz schnell, das haben wir letztes Jahr, auch wenn wir es vielleicht vorher schon wussten, aber letztes Jahr vor Ort immer wieder gemerkt. Und dann wurden eben historische Speisen angeboten. Armer Ritter zum Beispiel war der absolute Renner.
Toast oder der, mit Ei oder was ist
das? Ja, genau. Also wo es ja darum geht, auch altes Brot wieder zu verwerten.
Genau,
ja.
Arme Ritter,
oder der palästinensische Feigenbraten.
Genau.
Das war das Lieblingsgericht von, das war ein Abt in einem Bischof.
In Leipzig.
Genau.
Ich, ne?
Also Natascha, die das, Natascha Schöneich, die das mit uns macht, die hat sehr viel Recherche betrieben und tut es auch jetzt gerade wieder für dieses Jahr, wo es wirklich darum geht, in ganz alte Rezepte hineinzuschauen. Da ist auch die Forschungsbibliothek total hilfreich für.
Mhm.
Und dann da Rezepte zu finden, die überraschend sind, die gleichzeitig aber auch lokal was erzählen. Ein Rezept zum Beispiel letztes Jahr war erstmal als Gericht vielleicht nicht so eigenartig, ist ein Pflaumenkuchen, ein Zwetschgenkuchen, aber es ist halt die Wangenheimer Zwetsche.
Und aber ganz wichtig, dass dieser Pflaumenkuchen halt auch klatschnass sein muss. Ne? Also so schön durchgesuppt, dann zeugt es davon, dass man einfach ganz viel hat. Und das auch so. Also,
das ist auch der Stolz, also da gibt es eine Geschichte zu.
Genau, gibt es eine Geschichte dazu.
Eine Dorfgeschichte.
Zu Altenbergen, Katterfeld. Ja.
Wo am Dorfmuseum ja auch noch sehr viel dieser alten Haushaltspraktiken gelehrt werden. Also die machen so Museumsnachmittage, wo es dann darum geht, auch der jungen Generation die große Wäsche zum Beispiel beizubringen oder zu zeigen, wie das geht.
Mhm. Könnt ihr dazu was sagen, ob das auch angenommen wird oder ob das wirklich dann eher aussterbendes Wissen ist?
Also ich glaube, generell kann man dazu nicht sagen, aber in Altenbergen-Katterfeld funktioniert es. Also wir waren beim Museumsfest dabei und dann werden auch immer so Sondertage angeboten, wo es eben um große Wäsche geht oder wo man Butter schlagen kann in einem Butterfass. Und da kommt Kindergarten und ja, Kinder dazu.
Mhm.
Ja, oder auch eben Erwachsene, die es interessiert. Also ich glaube schon, dass das Interesse da ist, das zu erleben.
Ja, und das sind ja aber auch immer Portale hinein in ein Verhältnis zur Umwelt. Das klingt ja so ein bisschen kompliziert, aber an sich werden diese Praktiken ja nicht überleben, weil sich die Welt so sehr verändert hat. Also es gibt Waschmaschinen heute. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch so ein Umdenken und nochmal zu schauen, was ist das eigentlich für ein Aufwand? Was steckt da eigentlich für eine Technologie heute dahinter? Was waren das für Lebenswelten, aus denen wir uns auch heute wieder was rauspicken können? Also eine so eine Geschichte ist, dass so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Isolierung immer weiter fortgeschritten ist von Gebäuden, was natürlich irgendwie gut war, da ging es auch um Wärme.
Ja.
Aber dass dadurch auch Schimmel in Gebäuden immer mehr ein Thema wurde und dass früher Gebäude viel mehr so gebaut wurden, dass sie in sich ein lebender Organismus sind, der auch, wo das Klima sich selbst besser reguliert. Das ist ja heute, entdeckt man ja auch Lehmputz zum Beispiel wieder neu.
Ja.
Also das sind solche Dinge, die man an bestimmten Punkten in der Geschichte zurückgelassen hat, aus so einem Fortschritt heraus. Was ja, also es geht nicht darum zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern das ist so, das ist passiert, das hat Sinn gemacht in dem Moment. Aber vielleicht gibt es ja doch Dinge, die man sich nochmal anschaut, die man nochmal hervorholt. Und das ist ja das, was diese Dorfmuseen und die Ortskundistinnen und so tun, dass es nicht einfach nur verschwindet.
Ja, es ist schön, wie ihr das belebt, weil bei Ortsmuseum hat man oft so etwas vor Augen, das wird irgendwie einmal die Woche aufgeschlossen, es ist alles verstaubt und man kommt nicht ran oder man hat keinen Zugang, aber den schafft ihr dann.
Ich glaube auch, dass das immer ein Klischee ist, weil die meisten gehen gar nicht erst hin. Also dieses Klischee hat sich durchgesetzt, ohne dass man es überprüft. So, und ja, wenn wir es schaffen, damit nochmal eine überregionale oder eine größere Aufmerksamkeit für genau diese Orte zu finden, umso besser.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, also so viel, wir sagen jetzt so wir, so viel Ruhm gebührt uns da ja gar nicht, weil das, da steckt so viel Ehrenamt drin. Die machen das seit Jahrzehnten. Mhm. Und die machen das auch trotz aller Wegsparungen und Widerstände und so. Ne? Also wenn die nur einmal in der Woche offen sind, dann liegt es daran, dass das halt ehrenamtlich alles getan werden muss, mhm, und dass da halt Leute sein müssen, die die Tür aufmachen und die den Wachdienst machen oder wie nennt man das, Aufsicht und so.
Ja, man kann jetzt hier ewig weiterreden. Wir sind aber schon wieder mit der Zeit relativ am Ende. Also vielleicht kann man sagen, es geht am 21. Juni geht's los. Läuft dann an verschiedenen Orten bis letztlich zur Museumsnacht Ende Oktober in Gotha. Und ja, wer jetzt auch so Blut geleckt hat und diese ganzen Geschichten so schön findet, da kann ich nur noch mal verweisen auf diese Hörspiele, die da entstanden sind, weil die sind wirklich sehr, sehr schön und man hat auch gleich so dieses Beseelte und von die engagierten Menschen, die einfach die Geschichte oder die Kultur am Leben erhalten, findet man dort auch.
Ja, auch unsere Bilderwelt sollte angesehen werden auf den unterschiedlichen Kanälen der Wunderkammer. Die erzählen dann zu den Hörspielen noch die Geschichten vor Ort.
Und wir schreiben das alles nochmal in die Shownotes, dass man es auch auf jeden Fall findet. Und beim Bildmaterial kann man ja dann genau hingucken, welche Girlande man dann so sieht. Ne? Ja. Genau, nee, dann ja, vielen Dank an euch. Ich bin sehr gespannt und bis bald.
Dankeschön. Ja, ja, wir freuen uns auch auf den Sommer.
Mhm. Wird gut.
Der Friedensteinfunk. Das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. Heute sind wir mit Valentin Schmel und Konstanze Böhme über Städte, Länder und Schlösser gereist und haben das thüringische Dorfleben kennengelernt. Jürgen Sieber und Gisela Schopf-Pfauch haben uns zum Tanz geladen. Und ein weißes Stück Stoff hat Frieden gestiftet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.